Die Studie besagt, dass 14% aller Mitarbeiter nur emotional hochgebunden sind an den Betrieb. Dass nur Arbeit im Leben wichtig ist, wird im seltensten Fall so sein. Hilfe anzunehmen ist der Schlüssel. Sie sind nicht zukunftsfähig, wenn sie den Menschen nicht in den Mittelpunkt rücken.
Karriere und Erfolg.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heute geht es um Führung in Krisenzeiten, um wirksame Führung, echte Veränderung und starke Teams in herausfordernden Zeiten. Ich spreche dazu mit einer Expertin, die aus der Praxis weiß, wie Führungskräfte auch dann wirksam bleiben, wenn das Umfeld unsicher wird. Bei mir im Call ist Maren Ulbrich. Sie ist Diplomökonomin, zertifizierte Unternehmensnachfolge- und Mediationsberaterin, systemische Coachin und langjährige Begleiterin von vor allem Handwerksbetrieben. Sie stellt Mensch ins Zentrum und hilft Unternehmen, Kultur, Führung und Prozesse so aufzustellen, dass sie auch in turbulenten Zeiten stark bleiben. Hallo in den Norden, ich bin froh, dass Sie jetzt hier bei mir im Call ist. Hallo Maren Ulbrich.
Ganz vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Vorstellung.
Gerne. Frau Ulbrich, es sind ja unbestritten schwierige Zeiten. Wie hat sich der Führungsalltag in den letzten Jahren verändert aus Ihrer Sicht und welche neuen Anforderungen erleben Sie ganz aktuell als die größten Herausforderungen für Führungskräfte?
Ja, die Zeiten sind in der Tat turbulent geworden, nicht nur wirtschaftlich und auf den Konten, sondern tatsächlich auch Gefühlsalltag eines jeden Unternehmers, einer jeden auch angestellten Führungskraft. Und ich würde es so in wenigen Worten beschreiben, es geht nicht mehr darum, nur die Aufgaben zu managen, sondern vor allen Dingen die Menschen und das eigene Wohlbefinden im Tagesgeschäft. Also ich muss viel mehr im Blick halten und dafür sorgen, dass ich nicht nur meine eigenen Aufgaben vom Tisch bekomme, die Menschen bei mir halte, sondern auch auf mich selber achte, dass ich mit dem Kopf immer noch über Wasser bin und psychisch und physisch dabei gut aufgestellt bin, um als Kapitän sozusagen das Schiff auch über Wasser halten zu können.
Das heißt, durch diese herausfordernden Zeiten, also die weltwirtschaftliche, nicht nur weltwirtschaftliche, sondern geopolitische Lage, das spüren ja auch die Mitarbeiter selbst und die Verunsicherung, das ist das, was auch die Führungskräfte aufnehmen müssen.
Absolut. Und für die Aufnahme, Sie sagen es so schön, dieser Verunsicherung bleibt einfach oft im Arbeitsalltag viel zu wenig Raum. Ich muss das als Führungskraft also mal selber auf dem Zettel haben, dass meine Mitarbeiter in dieser Zeit verunsichert sind. Ich muss mir aktiv Zeit planen, um in die Kommunikation zu treten. Und diese Zwischentür- und Angelgespräche, um das aufzusagen, die finden noch weniger statt als sonst. Und die reichen heute auch schon nicht mehr, wenn ich sie denn führe. Das heißt, um da wirklich Verunsicherung aufzunehmen, muss ich wissen, sie kommen vor und ich muss mir Raum dafür schaffen.
Jetzt sind Sie ja oft im Gespräch mit den Unternehmen, Sie sind in den Unternehmen und beraten dort. Woran erkennen Sie, dass ein Team unter Spannung steht und was verraten Fehlzeiten über die Kultur und den Zustand der Organisation?
Ja, Sie nehmen eigentlich schon die Antwort vorweg. Sie haben das Wort Fehlzeiten schon in den Mund genommen. Also Fehlzeiten und aber auch gepaart mit einer Kündigungswelle oder mit ausgesprochenen Kündigungen sind für mich die echten und ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmt. Gepaart mit einer hohen Konfliktkultur. Aufgaben bleiben liegen, die Kommunikation findet holprig statt. Es gibt eben Krankmeldungen, die unerklärlich sind, die gehäufter vorkommen, die gestückt werden oder bestückt werden mit Kündigungen. Da kann ich schon erkennen, da läuft etwas nicht rund. Da will vielleicht nach draußen ein schönes Leitbild gezeigt werden, aber innen drin im Unternehmen sieht es ganz anders aus.
Noch schlimmer sind ja, glaube ich, die inneren Kündigungen. Ne? Wie kann eine Führungskraft das vielleicht herausfinden und bemerken?
Naja, also da greife ich wieder Ihre erste Frage auf. Woran merken wir, dass Anspannung vorhanden ist? Ich muss natürlich regelmäßig in der Interaktion, im Dialog mit meinen Mitarbeitern sein, im echten Dialog, nicht zum Baustellen- oder Tagesgeschäft, sondern zum Befinden des Mitarbeiters, zum Wohlgefühl. Und wenn ich diesen Dialog über die Monate, über die Jahre konsequent aufrechterhalte und dran bin, dann erkenne ich auch, wenn mein Mitarbeiter in seiner Motivationslage ja geringer ausfällt, wenn die Arbeitsleistung nachlässt, die Krankentage höher werden und die innere Kündigung vielleicht ja kurz bevor steht oder schon eingetreten ist.
Wenn ich Gallup-Studien richtig im Kopf habe, ist leider der Anteil ja relativ hoch bei den Mitarbeitern. Haben Sie auch so die Wahrnehmung in Ihren Betrieben, wo Sie quasi aktiv sind?
Absolut. Sprechen da den Engagement Index an. Es ist tatsächlich so, dass die Studie besagt, dass 14% aller Mitarbeiter nur emotional hochgebunden sind an den Betrieb und Das ist auch tatsächlich so. Das lässt sich durch die Bandbreite wirklich so sagen, dass der Großteil eher nicht emotional gebundenes Dienst nach Vorschrift macht. Aber es gibt eben auch trotzdem die, die hoch emotional gebunden sind. Und das sind dann oft einfach die Leistungsträger, die A-Kandidaten, die Fans der Inhaber, die Fans der Führungskräfte, die den Inhabern folgen, die Bock haben, auf Samstags zu kommen, die Überstunden machen. Und auch auf die müssen wir aufpassen, auf die wenigen, die dann hoch emotional gebunden sind. Weil das oft die sind, die für andere Kollegen einspringen, mehr Arbeit leisten, immer die sind, die einarbeiten. Das macht auf Dauer auch müde. Und wenn die dann plötzlich auch Kündigungsanzeichen, innere Kündigungsanzeichen zeigen oder Krankenquoten zeigen, dann ist wirklich Holland in Not, wie wir so schön sagen.
Ja, wenn man jetzt sich in diese Situation reinversetzt, wie gelingt es, über Themen wie Überlastung, Gesundheit, Fehlzeiten zu sprechen, ohne jetzt Kontrolle oder Misstrauen zu erzeugen?
Wir müssen im Dialog bleiben, da wiederhole ich mich, das bin einfach ich, und dem Mitarbeiter ein Gefühl davon geben, dass wir ein echtes Interesse haben und dass wir im Dialog gemeinsam nach Lösungen suchen wollen, also Ursachenforschung gemeinsam betreiben wollen. Das ist mehr ein Gefühl, dass wir durch die Art der Worte, Art der Fragenstellung und vielleicht auch die Körperhaltung zum Ausdruck bringen. Und mit dem Gefühl wir dann dem Mitarbeiter den Eindruck erzeugen, ich möchte gemeinsame Lösungen für eine positive Entwicklung finden oder ich möchte Kontrolle und Druck ausüben. Je nachdem, wie ich als Führungskraft zum Mitarbeiter stehe, möchte ich ihn halten oder eben doch auslesen. Und danach kann ich dann auch meine taktvolle Kommunikation wählen.
Und viele Führungskräfte stehen ja selbst massiv unter Druck. Wie können sie trotzdem Stabilität geben und gleichzeitig gesunde Grenzen für sich und andere wahren?
Ganz banal, die Big Five for Life, für sich selber erkennen und wissen, was ist mir selbst im Leben wichtig, und dass nur Arbeit im Leben wichtig ist, wird im seltensten Fall so sein, aber die praktizierte Realität, und die Führungskräfte müssen einfach für eine gesunde Work-Life-Balance für sich selber sorgen, das nicht nur für sich selber predigen, für die Mitarbeiter predigen, sondern auch selber leben, zwischen Gesundheit und Schlaf, gute Ernährung, regelmäßige Pausen, Auszeiten für sich nutzen, Mini-Ruhestände schaffen, wie wir das so schön sagen, um dann in eine gesunde Form der Resilienz, der Stressprävention zu kommen, um dem Arbeitsalltag gerecht zu werden. Und das bedeutet auch, selbst Prioritäten zu setzen und nicht zu glauben, ich muss alles alleine und immer bewältigen, sondern auf dem eigenen Tisch Prioritäten zu schaffen und zu überlegen, was kann und muss ich selbst machen und was kann liegen bleiben bzw. auch delegiert werden. Hilfe anzunehmen ist der Schlüssel. Lernen zu delegieren.
Das hat viel mit Selbstmanagement zu tun, und gerade in stressigen Zeiten oder Überforderung, wenigen Kapazitäten, ist das wahrscheinlich besonders schwierig.
Absolut. Die Luft wird immer dünner, der Druck immer höher, aber die Hausaufgabe bleibt die gleiche.
Wie kann man es denn schaffen, emotionale Bindung und Motivation in Krisenzeiten wirklich herzustellen? Gerade vor dem Hintergrund, dass es ja doch wirklich wenige Mitarbeiter sind, die wirklich emotional gebunden sind. Und wie kann man mit Stimmungskillern im Team umgehen, ohne Schuldige zu suchen?
Also Stimmungskiller, wenn wir sie einfach mal beim Namen nennen wollen, wären ja oftmals leider dauerkranke Mitarbeiter, die immer wieder motivationsbedingt ausfallen und das auch mit Ansage tun. Motivationskiller sind ja leider die Schlechtleister und die Teammitglieder, die nicht wirklich Teammitglieder sind, sondern Gruppenmitglieder, die das Team anfachen, anstochern, aufstochern, aufwirbeln, und um die müssen sich einfach Führungskräfte kümmern. Also schauen, wer tut dem Team gut, was tut dem Team gut, und da auch ins Gespräch gehen mit denen, die das Team, dem Team einfach nicht gut tun. Ja, da muss ich mich einfach kümmern. Da bin ich mehr Pfleger. Ich will gar nicht sagen Kindergärtner. Das an der Stelle böse Wort wird ja gerne auch genutzt. Und da müssen wir einfach mit Fürsorge überwachen, das Team begleiten, aber im positivsten Sinne. Mehr zu überlegen, was braucht mein Team gerade? An welcher Stelle kann ich mein Team unterstützen? Und da braucht es ein Wechselspiel aus Einzelgesprächen, aber auch Teamgesprächen, möglicherweise auch mediatorischen Gesprächen, um Teams, die im Konflikt zueinander stehen, auch zu besänftigen.
Ist es nicht auch so, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr um die negativen Fälle, sage ich jetzt mal, kümmert und die positiven Mitstreiter einfach vernachlässigt, sodass das Gegenteil passiert, was man eigentlich möchte?
Ja, das stimmt natürlich, aber die Realität ist oft eine andere. Also das klingt in der Theorie so, als würden wir uns immer nur mit den Pflegefällen befassen, aber die Wahrheit ist oft, dass Chefs genau diese Gespräche immer verhindern und verweigern, weil sie oft gar nicht wissen, wie fasse ich denn diese Menschen überhaupt an? Wie gehe ich denn davor, wenn mir jemand immer wieder querschlägt im Betrieb? Aber das sind die Mitarbeiter, die und Führungskräften nachts über die Bettdecke krabbeln. Sie haben natürlich vollkommen recht, dass ich mich im besten Fall um jeden Mitarbeiter gleichermaßen kümmere und jeden Mitarbeiter da abhole, wo er gerade steht. Den Leistungsträger da, wo er halt gerade steht und den weniger minderleistenden Mitarbeiter oder der, der mir Sorgen macht, eben da, wo derjenige gerade steht. Ich muss da schon im Gleichgewicht sein, damit sich all meine Schützlinge oder all meine Kinder, meine Schäfchen sich einfach gut genestet und gebettet fühlen. Aber da müssen wir der Realität auch ins Auge schauen. Der eine Mitarbeiter benötigt auch einfach mehr Pflege- und Fürsorgeaufwand als ein anderer Mitarbeiter.
Ich glaube, Sie hatten vorhin schon gesagt oder zumindest umschrieben, welche Haltung hilft Führungskräften, selbst gesund und handlungsfähig zu bleiben. Und was würden Sie all denen mitgeben, die das Gefühl haben, jetzt aus dem letzten Loch zu pfeifen?
Selbstfürsorge nicht als Luxusgut zu betrachten, sondern als absolute Grundlage, Basis, der Zucker zum Kaffee oder das Salz in der Suppe, was absolut erforderlich ist, sonst komme ich gar nicht durch den Arbeitsalltag. Das sind die Selbstfürsorge ist das Vitamin, mit dem ich meine Lebenskraft schöpfe. Und wenn mir die verloren geht, ist es an der Zeit, das eigene Handeln in Frage zu stellen. Möglicherweise sogar das eigene Berufsbild in Frage zu stellen. Denn auf Dauer macht mich diese Haltung, das gelebte Leben, nicht älter.
Wenn Sie jetzt zusammenfassend zu unserem Gespräch Führungskräften ein paar handfeste Tipps mit auf den Weg geben wollten, worauf sollten Sie besonders achten?
Ich wiederhole mich da bestimmt. Jeder sollte auf jeden Fall auf sich selbst gut Acht geben, Selbstfürsorge betreiben und schauen, an welcher Stelle die noch ausgeweitet werden kann. Ist es die Ernährung? Ist es der Schlaf? Sind es einfach Auszeiten? Dann natürlich in den Dialog zu den Mitarbeitern zu gehen, zu allen gleichermaßen und das nicht nur im Ausnahmefall, sondern regelmäßig. Einerseits fachlich, andererseits aber auch menschlich, persönlich, auf individueller Ebene. Ja, und dann insgesamt der Unternehmenskultur einen ganz hohen Wert beizumessen und nicht um ein schönes Aushängeschild nach draußen zu haben, sondern erstmal um innen drin für ein gutes Klima und eine Rahmenbedingung zu sorgen, die menschliches Miteinander überhaupt möglich machen. Ich denke, das sind die wichtigsten Faktoren.
Zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie sind Sie selbst zu Ihrem Beruf gekommen und was fasziniert Sie heute noch daran?
Ich bin selber vor vielen, vielen Jahren wie die Jungfrau zum Kind ins Handwerk gekommen. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt Unternehmensführung, Organisation und Steuern und habe den Schwerpunkt über die Jahre im Personalwesen gefunden und bin 2009 ins Handwerk in einer Unternehmensgruppe mit 5 Teilbetrieben und 250 Mitarbeitern gekommen und habe festgestellt, wie groß der Bedarf dort an menschlichem Miteinander, an Personal- und Führungsstrukturen ist. Und diese Faszination Mensch im Handwerk hat mich einfach über die Jahre überhaupt nicht mehr losgelassen. Und das ist eine Faszination, die an keiner anderen Stelle am Markt in Deutschland angefasst wird. Also brauchte der Markt genau das. Und das ist genau das, was unsere Handwerksbetriebe heute brauchen, um überhaupt an einen Morgen denken zu können. Sie sind nicht zukunftsfähig, wenn sie den Menschen nicht in den Mittelpunkt rücken.
Was bieten Sie konkret Handwerksbetrieben an? Und was war vielleicht das spannendste Projekt in den letzten Jahren?
Ach, das ist aber eine wirklich schwere Frage. Ich habe in so facettenreichen Projekten gearbeitet, ob es dieses Aufstellen der Unternehmensnachfolge ist oder diverse Führungskräftetrainings, ob es darum geht, Prozesse zu digitalisieren. Wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Wichtig ist uns halt immer, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt rücken und gemeinsam mit den Beteiligten Strukturen verändern. Personalstrukturen, Führungsstrukturen, die Unternehmensnachfolge, digitale Prozesse. Handwerksmensch möchte Mitarbeiter nicht nur finden, Fach- und Führungskräfte finden, sondern vor allen Dingen auch binden. Und darunter fällt heute so viel, worin wir unsere Handwerksbetriebe in Deutschland unterstützen. Im Schwerpunkt natürlich im Bau, aber auch im Nahrungsmittelhandwerk.
Fangen Sie da erst ab einer gewissen Unternehmensgröße an. Es gibt ja sehr viele Handwerksbetriebe, die nur 2-3 Mann sind sozusagen, kleinere.
Wir betreuen Betriebe zwischen 2 beziehungsweise 950 Mitarbeiter im Handwerk. Und diese Bandbreite bildet tatsächlich auch das Handwerk ab. Der kleinste Betrieb war ein Fliesenleger mit 2 Mitarbeitern.
Da sollte es ja nicht so viele Führungsthemen geben.
Die Führungsthemen sind dann genauso groß wie in einem Betrieb mit 950 Mitarbeitern, denn der Meister in so einem Betrieb hat es ja mitunter auch gar nicht gelernt in seiner Meisterschule. Wie finde und motiviere ich denn meine Mitarbeiter? Die Themen sind die gleichen.
Führung in Krisenzeiten, das war Maren Ulbricht, mit der ich darüber sprechen konnte. Sie hat viel Erfahrung, besonders mit Handwerksbetrieben. Ihre Firma heißt insofern auch Handwerksmensch, denn sie hat eine besondere Leidenschaft zu dieser Branche. Und sie konnten jetzt neue Perspektiven mitnehmen, wie Führung in Krisenzeiten gelingen kann. Von frühzeitiger Wahrnehmung über wertschätzende Kommunikation bis hin zur eigenen Haltung als Führungskraft. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, teilen Sie uns gerne in Ihrem Netzwerk und lassen Sie uns wissen, welche Themen rund um Führung Sie weiterhin interessieren. Vielen Dank in den Norden. Vielen Dank, Frau Ulbricht.
Ganz vielen Dank für das Interview.
Weitere Informationen finden unsere Hörerinnen und Hörer in den Shownotes. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Karriere und Erfolg.
Management-Themen bei Themenradio.